Eins und go, wir sind live. Lieber Bob, was geht ab bei dir?
Ein wundervolles Sommerwetter geht ab bei mir. Und bei dir?
Ja, hier ist auch gut warm in Brasilien. Wo bist du? Bist du in Deutschland?
Ich bin gerade auf der Schwäbischen Alb, sagt man so schön. Ich bin gerade in Deutschland, ja voll.
Schwabe, das Schwabeländle. Schaffe Häuslebauer.
Absolut, absolut.
Sag mal, ich habe dich ja hier auf den Podcast geholt, weil wir gute Kumpels sind. Und weil du eine richtig geile, inspirierende Story hast. Und da wollte ich mal so ein bisschen reingehen. Ganz am Anfang, am besten. Kommen ja beide so ein bisschen aus der Randale-Zeit. Wie hast du damals Camino und Randale gemacht?
Ich war Euskin. Ich habe also quasi nicht nur Linken auf die Fresse gehauen, sondern vor allem auch Rechten. Und ich habe auch Fußballern auf die Fresse gehauen. Ich habe also eigentlich konnte ich keinen so richtig leiden, der nicht so war wie Icke. Ja.
Also du warst gegen alles. Also du warst nicht nur gegen das System, du warst gegen alles, was sich bewegt hat. Auch untereinander?
Untereinander weniger. Wir waren da schon eine recht eingeschworene Truppe, aber grundsätzlich fand ich alle Menschen eigentlich doof, ja.
Krass, also das Eu, das war mit Glatze, aber es hatte jetzt nichts Politisches zu tun. Es könnten Linke sein, Hausbesetzer, Steinewerfer, aber auch irgendwelche rechten Nazis.
Nee, Rechte nicht. Rechte nicht. Also Eus sind quasi, also wirklich, wie man so sagt, tatsächlich unpolitisch. Ne? Also das hat mit links-rechts nichts zu tun, sondern da jetzt wirklich um den Spaß an der Freude, um Reggae, Ska-Musik, Eu, na klar, und das war's, ja.
Krass, was sind da so für Bands? Wie hießen die so?
Also viel so aus dem Englisch, also aus England, ne? Klassiker, auch Physik von The Clash und so weiter, ne? Bis hin zu, wie die damals hießen, ey, Krawallbrüder oder Rabauken oder sowas, weißt du? Also einfach so ganz klassische, schöne Eu-Musik halt, genau.
Saufgeschwader.
ja, 4 Promille, sowas alles, genau, ja.
Ja, krass. Und du warst halt auch immer mit 4 Promille am Start und habt ihr noch andere Sachen gemacht oder wart ihr nur besoffen?
Absolut, kam irgendwann Drogen in meine Welt und zwar nicht zu knapp. Ne? Also, weil, kannst du dir vorstellen, wenn du auf ein Eu-Konzert gehst oder auf ein Punk-Konzert, da ist ja dann so, weiß ich, um 1 oder so den Schluss, ne? Oder lass es 1:30 sein. Und irgendwann sind wir dann darauf gekommen, dass wir noch zu irgendwelchen Techno-Events gehen, weil da geht noch was und vor allem mit Drogen und so war das dann total schön. Genau, ja.
Krass, und den Techno-Jungs, den habt ihr nicht auf die Fresse gehauen, Techno-Jungs und Mädels.
Naja, das passt ja auch nicht zusammen, weil ich weiß ja nicht, ob du schon mal die göttliche Erfahrung von MDMA oder sowas hattest. Da kuschelt man ja einfach total gerne, ne? Also wir standen ja teilweise auf den Eu-Konzerten mit unseren 20 Jungs und haben einfach gekuschelt, weißt du? Das war ja. Ganz, ganz komisch für andere, aber für uns war das genau richtig, dass wir, hey, Alter, weißt du, dass ich dich eigentlich lieb hab? Ja, ich sehe hoch, Mensch. Und so, weißt du, das war einfach wunderschön, ja.
Original, Diggi, ey, das war bei mir auch so, als ich das erste Teil geklingt habe, ne, MDMA-Pillen, damals Ecstasy mit Smileys drauf oder whatever da gerade drauf gepresst war. Auf einmal denkst du so, ja, du musst irgendwie die ganze Disco umarmen. Du hast jeden Lieb, angefangen so von der Klofrau über den Kellner, also die Bar, den Barkeeper, wie heißt der, den Bartender, über ja irgendwelche Glatzköpfe, aufgepumpte Testo-Schweine, die ja auf der Tanzfläche rumgeschwitzt haben, über
absolut
irgendwelchen Darkrooms, Leute, die dann neben dir gesessen haben, wo man gar nichts mehr gesehen hatte, aber irgendwie hat's so alle lieb, den ganzen Club, ne?
Das ist eigentlich so eine schöne Droge, ne? Eigentlich ist die Droge echt schön.
Voll. Es ist irgendwie ja so herzöffnend, ne? Es ist einfach einfach, du hast gar nicht mehr, du hast irgendwie gar kein Bedürfnis mehr, gegen irgendwas zu sein oder irgendwas in Frage zu stellen, weil es ist einfach nur schön und Liebe und rotes Herz.
Rotes Herz, genau. ja. Absolut.
Das ist krass. Wo hast du das erlebt? Man hört ja so ein bisschen deinen Akzent.
Meistens, also die Vergangenheit viel in Potsdam und in Berlin. Da komme ich ja her und da waren wir natürlich oft aus und haben Diverses mitnehmen dürfen, genau.
Was war das so? So, 80er nicht, ne? 90er Jahre?
Ja.
90er Berlin.
Genau, ich bin jetzt 43, also ja, so zwischen, oh Gott, ist das lange her, sag ich gar nicht, wie lange, da wartet die Zeit, genau. Bisschen wild noch, also nach den 90ern so, ne, da war ja alles so ein bisschen wild. Gab ja auch keine, ich war ja Soldat, musst dir vorstellen, ich war Soldat und habe so viel Drogen genommen. Und damals gab es einfach keine Tests, weißt du, die haben einfach nicht getestet. Und
heftig.
Ich war 4 Jahre Soldat und war eigentlich jedes Wochenende aus, ne.
Das ist so krass, weil ich war ja auch beim Bund, ich war WC'ner und Artschreiber. Also ja, das war eigentlich mit der geilste Job auf der ganzen Kaserne. Konnte ich mich ganz da verpissen und dann quasi beim Arzt im Office mit drin sitzen und die Akte schreiben. Und ich weiß auch, wir hatten dann eine Truppenärztin, aber die war diese Schisserin und Verpisserin. Die sollte dann irgendwann, ich glaube nach Jugoslawien, das erste Mal auf dem Einsatz, dann hat sie sich abgemeldet. Also ist sie nie wieder zum Bund gekommen. Aber wollte dann vorher da schön Salär und so mitnehmen. Und die hatte irgendwie die halbe Kaserne auf dem Kicker, dass sie Drogen nehmen würden. Und sobald jemand eine Kruste am Arm hatte oder so ein Pickel oder so, dann hat die immer zum Drogentest geschickt, weil sie dachte, Einstichstelle. Weiß ich noch.
Ach, krass.
Das war witzig. Also ich war so, wann war ich beim Bund? 98. Abi 97 war ich dann beim Bund. 97, 98.
Wow.
Waldkaserne Hilden. Ja. Aber bei dir gab es dann bei der Musterung und so nichts, ne? Mit Drogentest?
Nee.
Krass. Und dann seid ihr voll verballert. Also ich weiß auch noch, wir haben gesoffen wie die Löcher. Damals ging das ja noch, ne? Mit 19, 20. Wir waren Stadtschreiber, hieß das. Stadtschreiber Hilden. Dann sind wir da immer so als Bundis einmarschiert, alle mit Glatze und so. Gut auffällig. In der Pinte bis 4 Uhr durchgesoffen und 5 war, glaube ich, dann nicht Aufschluss. Wir waren ja nicht beim Bund, im Knast, aber wie hieß das? Wecken oder so. Wie heißt das?
Antreten, Morgenappell oder
antreten,
sowas.
Genau. Ne? Ja, Morgenappell antreten und das war, glaube ich, um 5 oder so. Also eine Stunde später, du hast dich einmal geschüttelt unter der Dusche und warst wieder fit. Unvorstellbar heute, oder?
Ja,
unvorstellbar.
Absolut.
Gut, ich sauf eh nicht mehr, aber zu krass.
Ja, nee, trinken tue ich auch nicht mehr. Das ist auch raus aus meinem System. Aber ja, war halt damals wichtig so, ne? Also auch, wenn ich jetzt so in der alten Heimat bin und die Leute mir angucke, da gibt ja noch ein paar Menschen, die rumlaufen so mit sichtlichen Narben auch, die meine Schuld einfach sind, ne? Oder die, weil ich einfach war und so, ne? Und tut mir leid, aber damals war es halt genau das Richtige. Damals musste das einfach raus aus mir und da irgendwie hin und so, ne? Ja.
Hm. Hast du irgendwie eine Hard Time gehabt, das zu akzeptieren und irgendwann die Scham loszulassen?
Absolut.
Über die Vergangenheit?
Ja, also absolut, auch immer noch, also wenn ich manchmal noch in den alten Gefilden bin und den einen oder anderen wirklich noch sehe und erkenne von damals, so, ne, dann kommt erstmal so eine Tüte Mitgefühl in mir hoch und denk so, krass, du hast dich jetzt nicht großartig verändert. Und aber auch, krass, also zu dir war ich definitiv auch ein Arschloch, ne, und ich war ja eigentlich zu fast jedem ein Arschloch, also ist jetzt nicht so schwer, aber das hat eine Weile gedauert, ich das so richtig, also ist manchmal noch so ein kleiner, kennst du das, so ein kleiner Kloß im Hals ist da immer noch, ne, wo man so denkt, ach, naja, da muss ich jetzt nicht unbedingt hin auf irgendein altes Dorffest oder so, ne.
Ja, manchmal habe ich auch so Flashbacks, weißt du, denkst du, boah, fuck, Alter, da hast du einen wirklich mal gut eingegeben, so, das hätte nicht sein müssen, ohne Grund.
Genau, ja.
Naja. Naja. Aber mit der Consciousness, mit dem Bewusstsein von damals, den Informationen, die man hatte, das Umfeld, alles, ne, das war halt eine riesen Mischpoke, die da zusammengekommen ist. Ja, war das irgendwie die Konsequenz aus den ganzen Zutaten? Wenn du das heute mit dem Bewusstsein von heute machen würdest, klar, das geht gar nicht klar, dann sollte man sich vielleicht selber einweisen. Aber für damals will das jetzt nicht gutheißen, aber man war einfach nicht weiter vom Bewusstsein her, ne, von der Bewusstseinsstufe, von auch von der Reflexion überhaupt, auch Gefühlen, Empathie für andere Menschen, überhaupt für Tiere, bis ich das mal gelernt habe. Das kam dann von Yara irgendwann, dass wir die kleinen Kätzchen aufgenommen haben. Am Anfang habe ich da überhaupt keine Seele gesehen. Ich hab die angeguckt und dachte, das wäre ein Gegenstand. Also es klingt jetzt echt hart, das so zu sagen. Mittlerweile liebe ich Menschen, Tiere, alles Lebendige, über alles. Aber es war ein Weg und es ist ein Weg, ne?
Absolut. Auch schön, dass du nochmal sagst, dass man auch diese Liebe erstmal sich selbst gegenüber, das war ja so mein Thema, glaube ich, ne, dass ich mich selbst eigentlich voll abgelehnt habe und damit das auf andere projiziert habe und diese unglaubliche krasse Wut gespürt habe. Ne? Und wenn man das so ein bisschen in den Kontext packt, dass man jetzt sagt, okay, ich finde mich selber ja nicht so schlecht Und mit mir, wenn ich mich selbst annehmen kann, kann ich natürlich dennoch andere Menschen, Dinge und irgendwie, ja, wie du sagst, mein Herz öffnen und die lieben. Ne? Ja. Das hat eine Weile gedauert, ja.
Woher kam das? Wann kam das bei dir hoch, diese Aggression, diese Wut, dieses nicht reinpassen wollen in eine Box?
Ja, also ich bin so ein ganz klassisches, weißt du, wie in so einem Bilderbuch, so ein Wendekind. Ne? Also ich war 10, als die Wende kam. Ich bin ja im Osten groß geworden. Und meine Mutter hat ihren Job verloren. Das heißt, wir hatten keine Kohle. Dann kamen plötzlich die älteren Jungs, die sagten, wir kümmern uns ein bisschen um dich, so weißt du. Und schon war mein Idealbild von so einem großen, aggressiven Typen, der halt überall Respekt hat, weil er einfach immer sofort zuschlägt. Ne? Und das war mein Role Model. Das war, der heißt übrigens Danny Hase, ne? Den gibt's noch. Das war so mein Typ, wo ich dachte, Alter, wenn ich mal irgendwie so sein könnte, dann habe ich es geschafft. Ne?
Danny, auch so ein Klassiker Ossi-Name, oder?
Ja, absolut.
Ja. Ja, das ist Danny, das ist und Ronny. Auch so Danny, Ronny. Ronny Sachse. Ah, krass. Ja, das ist ja auch so ein heftiger Film, der so abläuft, ne? Den hatte ich auch. Wenn du gefährlich bist und die anderen haben Angst vor dir, dass du die jetzt wegmachst oder denen einen auf die Fresse gibst, dass du dann Respekt hast, dass sie dich dann respektieren. Und letztendlich, so, wenn ich so Leute jetzt sehe, man kann sich ja da reinfühlen und verstehen, was da für Filme ablaufen und für Programme, hat man eigentlich nur Mitleid und Empathie. Aber das ist, glaube ich, genau das, was du nicht haben wolltest. So, wenn dich einer nicht ernst genommen hat, dann wurdest du irgendwie noch aggressiver, ne? Und das ist eigentlich so.
Absolut.
Ist eigentlich total perplex, so, was da abgegangen ist.
Ja. Wie gesagt, eine Menge Wut auf die Welt, auf alles und so, ne? Und bei mir kam dann so der erste große Umschwung, als ich dann als Soldat immer noch in Afghanistan war, ne? Da habe ich dann angefangen, echt zu sehen, dass es andere Menschen gibt, denen es echt scheiße geht und die ja keine andere Möglichkeit haben, als zu kämpfen, ne? Und zwar ums Leben und nicht um, ich höre die Musik oder ich mag den Fußballclub oder ich mag dein Outfit nicht oder irgendeine Scheiße, sondern da jetzt echt ums Leben. Ne? Und da habe ich mir die Haare wachsen lassen. Da habe ich gesagt, Schluss, mache ich nicht mehr, ich bin voll raus aus der ganzen Nummer, komplett.
Aber im Bund darfst du nicht länger als Nacken, oder? War da immer so,
dass ich aufstehen darf. Nach Afghanistan habe ich gesagt, ich mache nicht mehr mit, ich gehe raus.
Aber dazu musst du sagen, du warst SAZ, ne? Soldat auf Zeit, so ich so als kleiner WCner, W war jetzt, wie heißt das, freiwillig, nee, Wehrpflicht, ne? Wehrpflichtmäßig, ja, genau. war ich beim Bund unterwegs, die sind jetzt nicht ins Kriegsgebiet gekommen.
Nee. Ja. Genau, ich war 4 Jahre Soldat und am Ende, genau.
Erstmal so dein großes Ziel, wirklich auch Auslandseinsatz zu machen und dann warst du da und hattest dein Awakening. Ja. Auf dem Transporter. War das so schleichend oder war das so wirklich so auf dem Transporter so ein, keine Ahnung, einmal so ein Weg raus durch eine Stadt in Afghanistan und hast gesagt, was mache ich hier eigentlich?
So wie als auch, es gab so Situationen, zum Beispiel, ich war in meiner ersten Woche da, dann hatten wir morgens ein Meeting und dann wurde gesagt, ach so, übrigens, ein roter Kombi kann ein Sprengstoffanschlag sein. Und ich fahre also zum ersten Mal mit meinem Oberfeldwebel raus. Wir mussten jeden Tag den Flugplatz von Kabul verlassen und Außenposten versorgen. Ne? Und dann sehe ich da einen roten Kombi und ich sitze mit meiner Splitterschutzweste, mit meinem Helm, meiner Waffe irgendwie auf dem Beifahrersitz und sage so, da ist ein Kombi, da ist ein Kombi. Und er so, ja, bleib mal ruhig. Und wir fahren auf die Hauptstraße. Und dann sehe ich da einen roten Kombi und kurz danach da einen roten Kombi, sagt er, was sollten wir jetzt machen? Bob, eine Sache, wenn sie dich kriegen wollen, kriegen sie dich. Und da dachte ich zum ersten Mal, fuck, was? Wie, die wollen mich kriegen? Und dann habe ich gemerkt, wie machtlos ich bin mit meiner tollen Weste und mit meinem tollen Schießgewehr in der Hand, weißt du? Mm. Und das waren so die, davon hatte ich so einige Situationen, auch wo wir beschossen wurden oder weiß ich was so, wo ich gedacht habe, okay, fuck it, ey. Irgendwie ist meine Welt doch ein bisschen anders als die echte Welt, ja?
Boah, krass. Krass, Diggi. Wow. Und dann fliegen dir die Kugeln um den Kopf und du merkst so, okay, am Ende ist doch alles anders, als ich mir gedacht habe und ich bin eher machtlos.
Da hat jemand einen falschen Button dran, weißt du, auf der Jeansjacke. Mit so eben habe ich angefangen, Streit zu suchen, weißt du? Und dann dachte ich mir, da unten, was ist denn das für eine Bullenscheiße? Mach ich nicht, hör ich auf damit, will ich nicht mehr, ich werde mich um nichts in der Welt, außer für meine Familie, werde ich mich nochmal prügeln. Zack, Schluss. Weißt du, und das habe ich gemacht. Das war, also, das waren ganz krasse Entscheidungen, die da gefällt wurden, innerlich so ein bisschen, ja.
Du warst Ufts oder Stufts?
Stabsunteroffizier, ja.
Stufts also, krass. Und dann, wie bist du rausgekommen aus diesem ganzen, das ist ja auch eine Riesenmaschinerie, aus dem Bundeswehrsystem. Wenn du dann in Afghanistan, also, hast du die Entscheidung gefällt, hast dann mehr oder weniger noch deinen Einsatz gut zu Ende gebracht, bist nach Hause geflogen, zurück nach Deutschland und dann?
Und dann war das wohl so, dass ich zu meinem Spieß gegangen bin, habe gesagt, ich will nicht mehr, egal was da kommt und so. Und dann hat er gesagt, naja, dann machen wir erstmal so eine Art Reservisten-Tralala da draus und so, ne? Und dann hatte ich aber zum Glück einen alten Freund, der war dann in dem Büro als Zeitsoldat, wo diese Akten sind in Potsdam, ne? Und der hat meine Akte einfach durch den Schredder gejagt.
Wie geil ist das denn, ey?
Ja, der hat meine Akte einfach vernichtet und somit war ich raus aus dem System. Die haben einfach nichts mehr und so und damit war das alles die Essen, genau.
Auch nie wieder sich gemeldet?
Nein.
Nie wieder irgendwie auch Reservistenübungen oder irgendwas eingezogen?
Gar nichts,
cool.
Gar nichts
mehr. Wie bei mir, wie bei mir. Bin auch komplett raus aus dem System beim Bund. Oh Mann, ey. Oh Mann.
Na, überleg mal, die würden jetzt sagen, ach so, übrigens, in der Ukraine wird es eng, wäre schön, wenn ihr jetzt mal darüber fahrt. Fuck you, ey.
Dicker Mittelfinger, gerade Ukraine, ey. Ja, überhaupt, ey. Stell dir mal vor, es ist Krieg überhaupt, und keiner geht mehr hin. Stell dir mal vor, es ist Krieg und überhaupt. Keiner geht mehr hin. Das wäre doch das Geilste, oder?
So ein geiler Satz, ey. Steht drauf, ja.
Ja. Ja, und dann warst du da. Dann hast du dein SAZ hinter dich gebracht und hattest irgendwelche Perspektiven, Job. Wie hast du dich
absolut,
über Wasser gehalten?
Absolut. Ich war ja Koch oder bin Koch und dann habe ich aber nochmal gesagt, ich will nochmal irgendwas anderes machen. Ich will Wochenende und Feiertag frei haben. Also habe ich Lebensmitteltechnologie studiert.
Oder warte,
und hab dann bei.
Warte mal, ich habe noch eine Frage. Dein altes Umfeld. Wie haben die das aufgenommen? Haben die dich ernst genommen oder haben die gesagt, der hat irgendeine kleine Phase, eine Macke, der wird schon wieder kommen und irgendwann mit uns auf die Konzerte gehen und Leute verhauen?
Ich bin direkt weggezogen. Ich bin direkt, hab alles gewechselt, hab meinen Freundeskreis gewechselt und bin komplett aus der Nummer raus. Ich war also nicht mehr da.
Ja, ich glaube, das Beste, was man machen kann, oder?
Das Umfeld, ich meine, du kennst es ja, das ist ja beim Reisen nicht anders, ne? Wenn du sagst, wenn du zu Hause bist, also zu Hause in Lohn und Brot, ne? Also du gehst von Montag bis Freitag arbeiten und jetzt fängst du an, dich spirituell zu entwickeln. Wie krass schwer ist denn das, wenn du mit deinen selben alten Hackfressen rumhängst, wenn du zu demselben Sport gehst, wenn du denselben Kack hörst und so weiter, ne? Das heißt also, Reisen, mal weggehen, ist immer eine Möglichkeit, sich woanders irgendwie mal anzudocken und woanders irgendwie eine andere Perspektive zu entwickeln, oder?
Ja, also es gibt diesen Satz, der ist mega abgedroschen, aber der ist sowas von wahr, so dass du der Durchschnitt von den 5 Menschen bist, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Und das geht so in alle Richtungen, ne? Wie du sagst, ist da der Danny, Ronny Sachse, Danny Fischer oder so, den du danach geeifert bist, ne? Dem bist du immer näher gekommen. Und das Gleiche kann passieren, wenn du andere Vorbilder hast, in andere Richtungen. Und genauso schwer ist es wahrscheinlich, du willst irgendwie sportlich fit sein, willst abnehmen, aber um dich rum, deine besten Freunde gehen jeden Tag zu McDonald's.
Ja.
Auch schwierig, so.
Absolut. Und genau das ist es eben, ne, dass du halt, und so war das bei mir. Ich bin also raus aus dem ganzen Schlamassel und bin dann nach Berlin woanders hingezogen, ganz im Norden nach Pankow und hab da studiert, ne, und hab quasi Lebensmitteltechnologie-Studien gemacht. Und hab dann als Produktentwickler für, nochmal eine ganz schreckliche Sache, für Lidl und für Aldi habe ich Feinkostsalate entwickelt. Also Fleischsalat, Gurkensalat, Kartoffelsalat, ne, Mayonnaise, ja. So was alles halt gemacht,
beide,
ja.
Die waren beide Kunden gleichzeitig, Lidl und Aldi, so Discounter-mäßig.
Ja, ja. Ach, krass. Ja, genau. Ja.
Und studieren konntest du, also du hast einen Abschluss, höhere
Handelsschule. Die haben es in der Schule möglich gemacht, dass ich mein Abitur, mein Fachabitur nebenbei nachholen konnte. Das heißt also, ich konnte nebenbei mein Fachabitur machen und konnte aber gleichzeitig schon beginnen zu studieren. Das konnten die irgendwie machen, weil ich 4 Jahre Soldat war und dann haben sie mir das irgendwie angerechnet oder so. Frag mich, keine Ahnung.
Ah, das ist ja fair. Das ist ja cool. Und hättest du da irgendwo die Prüfung dann nicht bestanden? Du bist ja quasi zweigleisig gefahren, ne? Dann wärst du bei der einen Sache dann kommt automatisch auch raus gewesen.
Genau.
Ach cool. Und dann hast du aber wenigstens einen Abschluss irgendwann mit Ende 20 und hast es dann gemacht.
Ja.
Hast du Salate entwickelt. Wie war das? Wie kann man sich das vorstellen? So irgendwie so, okay, ein bisschen mehr von der Zutat, ein bisschen mehr Zucker, ein bisschen mehr Stärke.
Naja, im Endeffekt musst du dir vorstellen, da kommt jetzt so, kommt das Management auf dich zu und sagt so, ey, pass auf, Bob, wir brauchen 10 neue Sommersalate. So, dann gehe ich in meine Küche, die ist echt gut equipped, so hat eine ganz feine Waage und so, ne? Und dann mache ich, weiß ich, einen Gurkensalat, einen Kartoffelsalat, einen, bla bla bla. Dann stelle ich so 20 Salate her und dann nimmst du eine Verkostung und dann sagen die, das könnten unseren Kunden schmecken, dann kommen irgendwie 12 in die engere Wahl, bla bla bla. Und irgendwann sind es bloß noch 10 und von den 10 sind es vielleicht noch irgendwann 6. Und dann schickt man in so einen Großversuch und dann werden die produziert und dann kommen die in, werden geguckt, wie die, wie lange die haltbar sind und so weiter, ne? Werden die täglich verkostet und fertig. Dann kommen sie in den Markt und dann, genau.
Und wie kriegen die das hin? Du hast das ja frisch gemacht. Wie kriegen die das hin auf Masse und dann so auf lange Haltbarkeit?
Das war mein Job, genau.
Ja, aber wie funktioniert das? Also einfach mal für einen Laien.
Musst du dir vorstellen, also so zu Hause rührst du den Salat in einer kleinen Schüssel an.
Ja.
Genau, und in der Firma ist die Schale halt 1000 Kilo schwer. Ne? Und dann gibt es automatische Rührarme und Pumpstationen, die das dann abpumpen und so. Ne? Und genau so. Also alles nur dasselbe, nur in groß.
Und die Haltbarkeit? Ich weiß nicht, wie lange ist das haltbar? Ein paar Wochen, ein paar Monate? Wie kriegst du das hin mit Konservierungsstoffen?
Genau, da kommen halt Konservierungsstoffe rein. Außer, weiß ich, wenn man so frische Waren macht, wie zum Beispiel für Nordsee, habe ich auch entwickelt. Und bei Nordsee ist alles clean. Also damals war das so, ne? Da durfte nichts rein. Das hält dann halt nur 10 Tage. Ja.
Okay, okay. Und das andere, so Konservierungsstoffe, ist das was Synthetisches aus dem Labor? Oder was,
absolut.
Was sind das für Stoffe?
Ja, ja.
Komplett Chemie.
Rotze. Müll. Einfach nur Scheiße, ja. Ja. Genau.
Okay, und da, hast du ja schon gerafft, dass es eigentlich Kacke ist, was du da machst für die Leute, die das essen?
Absolut.
Oder erstmal hat so der Zweck die Mittel geheiligt. Du hast gesagt, ich habe endlich mal irgendwie...
Na, also erstmal war das ja geil, weißt du, ich habe ja in Holland gearbeitet, hatte also ein Firmenauto, die haben mir die Wohnung bezahlt und ich hatte jedes Wochenende frei. Also das war erstmal, wo ich dachte, geil. Also jetzt habe ich es geschafft, Alter. Jetzt habe ich meine 1.800 € im Monat plus Wohnung plus Auto. Dachte ich mir so, okay, mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Jetzt bin ich sicher, ne? Mhm. Und aber nach einem Jahr habe ich gemerkt, Alter, das ist doch, was soll denn das sein? Und bin dann halt angefangen wieder zu kochen und habe dann damals Diana kennengelernt, also meine jetzige Partnerin. Und dann sind wir auf Weltreise gegangen, haben alles verkauft. Und sind zum ersten Mal, das ist jetzt irgendwie 16 Jahre her, zum ersten Mal auf Weltreise gegangen.
Wo habt ihr euch kennengelernt?
Beim Feiern in Berlin natürlich.
Ja, in welchem Club?
Auf einer Privatparty, da waren wir früher sehr viel. Und danach sind wir in Club Young, ja.
Ah, ja, das ist ja cool. Und ihr wart beide quasi schon so weit vom Mindset, dass ihr gesagt habt, so, ich hau einen Sack, wir gehen mal raus, Weltreise, ein Jahr. Beide gleichzeitig den Impuls gehabt oder war das eher ein Treiber? Bei uns war es zum Beispiel die Jahre an unserer Beziehung, die immer für das Reisen war und ich habe mich dann angeschlossen.
Ja. Nee, bei mir war das so, dass ich hatte zu Hause die Verträge liegen für Ecuador Dschungel aufforsten, so eine Volontärarbeit. Ne? Und ich wollte weg, ich wollte raus, ich wollte Strich machen hinter Deutschland und so.
Egal was,
aber was mich dabei stört. Ja, genau. Und was mich dabei stört hat, war, dass ich dafür zahlen sollte. Weißt du, und ich kann echt arbeiten, ich kann wirklich arbeiten und dann sollte ich dafür zahlen, dass ich da den Dschungel aufforste.
Das habe ich noch nie gerafft. Das habe ich noch nie gerafft, ne? Es gibt so viele so wirklich so Volunteer-Projekte, wo du zahlen musst. Das heißt, es gibt so viele Gutmenschen, also jetzt nicht irgendwie despektierlich gesagt, so wirklich Menschen, die freiwillig mit anpacken wollen, wie du schon sagst, ich kann arbeiten und dann stehen die Schlange und du musst noch dafür bezahlen, dass du irgendwas Gutes tun kannst. So, wie kommt das? Machen die daraus ein Business oder... Oder gibt es zu viele Bewerber?
Also die wollen natürlich, dass das bezahlt wird. Genau. Egal wie. Jeweils habe ich zu ihr gesagt, ich gehe demnächst und hatten mal eine schöne Beziehung. Also einfach so ein viel Sex halt und so. Ne? Und haben uns ganz, ganz gut verstanden. Und irgendwann hat sie dann gesagt, ach so, ich gehe übrigens auch demnächst. Dann sag ich, wie, wohin willst du denn? Und sie so, na, weiß ich nicht, geh auch noch mal reisen. Und dann sind wir drauf gekommen, na, eigentlich könnten wir die auch zusammen machen. Ne? Ja. Und so ist denn quasi, die Route hat sich geändert, wir haben Ecuador geskippt und sind dann von Kalifornien auf die Cook Islands und dann nach Neuseeland. Und da waren wir dann ungefähr 10 Monate.
was da passiert, Neuseeland.
Ach, Alter. Da hat es zum zweiten Mal einen großen Change in meinem Leben gegeben. Und zwar, ich habe eine Situation, da sitze ich, mein Englisch war am Anfang so schlecht, dass ich auf den Straßenbau musste, ne? Und dann haben wir zusammen Bier getrunken, ich und zwei Kumpels. Und dann hat der eine erzählt, ja, ich bin, ich fahre LKW, aber eigentlich bin ich Anwalt. Und dann meine ich so zu dem anderen, ey, hast du das gehört? Wie bekloppt ist der denn? Der ist Anwalt und fährt aber lieber LKW. Und dann meint der andere, ja und, wenn es ihm Spaß macht? Dann meine ich so, hä? Der ist Anwalt und der fährt LKW. Und sagt der andere ja nochmal, na und? Der hat einfach Bock, LKW zu fahren, also fährt er LKW, wo ist denn das Thema? Und das habe ich noch nie kapiert, also das habe ich damals nicht verstanden, ne, dass jemand eine Sache tut, weil er sie liebt. So. Da kam zum ersten Mal kam so ein, merk dir mal den Satz, tu, was du liebst. Den sollte später, Jahre später, sollte ich den nochmal hören von einem großartigen Mann, den ich jetzt auch demnächst hier besuche, auf der Sonnenmatte. Car Sundance. Genau. Und da habe ich halt so ganz viele Jobs gemacht und habe da tolle Menschen kennengelernt, die irgendwie mehrere Jobs gleichzeitig hatten, aber alle nur, was sie geil fanden, so weißt du, also irgendwie tolle Menschen halt so, ne? Und ja, und da habe ich zum ersten Mal auch so ein bisschen drüber nachgedacht, was tue ich denn, was ich liebe? Ist das denn wirklich das? Und dann habe ich aber das nicht hinterfragt, weil ich war ja Koch, also koche ich, basta, ich bin Koch, Punkt. Was soll ich noch machen, weißt du? Naja, und dann sind wir wieder nach Deutschland, haben uns dann in eine Gemeinschaft gezogen, also sind in eine Gemeinschaft gezogen, in so ein Einfamilienhaus, haben wir 6 Parteien gewohnt. Und wir sind dann Eltern geworden. Und da hat Diana mir immer Videos gezeigt von Car Sundance. Und warte,
Warte mal, und die Elternschaft, war das geplant mit dem Kind?
Ja. Also wir haben gesagt, entweder Hund oder Kind. Und, und dann haben wir gesagt, okay, eigentlich ist einfach jetzt Zeit. Lass uns mal drauf anlegen. So, ne? Ja.
Ach cool, also ihr wart committed, ihr wart dann auch nicht mehr nur so ein Booty-Call unverfänglich sich treffen für ein bisschen Spaß, sondern auf der Reise seid ihr dann richtig zusammengewachsen und wart dann offiziell absolut. Ein Couple, wart ein Paar und ready für ein Kind.
Absolut, ja, ja, genau.
Cool,
ja.
cool.
Genau, und als sie denn mir immer abends diese Videos zeigt, ne, YouTube-Videos von Car Sundance, der immer seine Kamera so hält und sagt, hi, ich bin's, der Car, im Hintergrund sind meine Kinder, wir sind hier in Costa Rica, blablabla, bla, bla. So, weißt du, dann zeigt sie mir das immer ewig und dann, das Erste, was ich mache, ist schwul. Will ich nicht hören, will ich nicht sehen, der Typ, weißt du, das ist so ein gut aussehender, große, wachsener Typi, der den Frauen jetzt den Kopf verdreht und so, ne, da dachte ich mir so, ne, also das gibt's ja wohl gar nicht so, ne, das ist mir zu viel. Naja, und dann,
Also jetzt nicht mit dem K, aber so diese, ja, diese Opfer-Mindset so von dir, das hatte ich auch komplett, als die Yara die Conny in unser Spiel gebracht hat, jetzt mittlerweile gute Freundin Conny Wiesalski. Und wir haben die so gefeiert. Aber ich dachte auch mal, ja, nicht für mich, für andere. Genau. Das Leben ist eh vorbestimmt. Ich sitze hier mein 9-to-5. So, Blog ist ganz nett zu lesen, aber ja, ob das alles so stimmt
nicht
und so.
Alle, nur nicht super, ich. Ne?
Super skeptisch auch. Ja, voll.
Genau. So, pass auf. Und dann hat Diana gesagt, ey Bob, jetzt komm doch mal von dem hohen Ross runter und hör doch einfach mal zu, was er sagt. Nicht wie er sagt, sondern was er sagt. Und jetzt sagt der tatsächlich, tu, was du liebst. Und da war zum ersten Mal jemand, der das wiederholt hat, und zwar in Deutschland. Und der hatte einfach gesagt, ey, bring dein Herzbusiness auf die Straße, fang mal an und lebe. So. Und das war quasi so ein bisschen wie eine Initialzündung, als ich den endlich mal zugehört habe. Habe ich gesagt, okay, und jetzt, so ähnlich wie bei dir, hat denn Diana einfach mal die Reiseplanung übernommen. Hat gesagt, ey, wir können doch einfach mal 2 Monate nach Spanien. Lass uns das mal machen. Dann waren wir in Spanien, dann waren wir mal einen Monat in Schweden, immer schon mit unserer kleinen Tochter, ne?
Ja.
Genau. Naja, und dann Conny Wiesalski kam dann auch in unser Leben, die hat dann uns beigebracht, wie man bloggt, ne? Also, was ist ein Blog, wie führt man den und so, ne? Diana hat da nächtelang programmiert und so, ne?
Ja. Hammergeil. Klassiker. Ja. Das war einer der ersten größeren Online-Kurse in Deutschland mit Sebastian Cannabis von Off the Pass, Conny und Sebastian. Das war damals echt so groundbreaking, ne? Die haben Blog-Kurs, Blog-Campies, das veröffentlicht. Wie geil. Und ihr wart dabei.
Und so cool, also wirklich, wir haben gelernt und so, wir waren plötzlich Blogger, weißt du so.
Ja.
Und dann hatten wir den Impuls zu sagen, okay, wir verkaufen wieder alles und düsen los. Und das ist jetzt 9 Jahre her.
Was war das Thema von eurem Blog?
Damals hieß man noch Aero Travel Kitchen, weil ich als ehemaliger Koch und Diana ist ja Ernährungsberaterin im Vitalstoffbereich und so, ne, dachten wir, dass wir so Restaurants auschecken und so Artikel, Rezepte posten und so, ne. Und ich habe aber gemerkt, dass das nicht so meins ist, ne. Also, wir gehen nicht so viel essen. Wenn du essen gehst, findest du meistens nicht gutet. Es sei denn, du gehst in die Upper Class Rohkostrestaurants und so und immer darüber zu schreiben, ist auch nicht so meins und so, ne. Und ja, das war so am Anfang unser Goal, war irgendwie Kochvideos. Gibt auch einen YouTube-Kanal, der heißt so. Da sieht man mich mit einem ganz ernsten, finsteren Gesicht. Und dann mache ich so, weiter zeige ich euch, wie man Zitronen fermentiert. Schrecklich.
Und warum Aero? Das habe ich bis heute nicht gerafft, Mann.
Weil unser erster Wohnanhänger, der kommt aus dem Osten, der hat so eine Eiform und der heißt Queck Aero, von aerodynamisch. Ne?
Oh Mann, oh Mann. Und ich dachte immer, was haben die mit Air Travel zu tun, sind das Flugbegleiter, irgendwas mit Aero. Ich dachte, wäre irgendwie so aus der Flugbranche oder Flugzeug irgendwas beliehen. Irgendwo von da. Aber ich habe das nie zusammengekriegt. Aero, Bob, Aero, Fit, okay, so Fit, Fitness, das hat es mir noch erschlossen, aber dieses Aero, das habe ich nie gecheckt.
Genau, und so war das. Unser erster Name war, genau, ja. Genau, und so sind wir dann irgendwann auf von Aero Travel Kitchen auf Aero Fit gekommen, weil es darum geht, so, ne? Und ja, dann haben wir angefangen mit Conny zu bloggen und so und dann habe ich irgendwann angefangen zu sagen, ey, eigentlich liebe ich Sport und alles, was mit Bewegung zu tun hat und so natürlich, wie es geht und bla bla bla. Und so sind wir ins jetzige Business einfach gerutscht, über mehrere Ecken und so und sind da mittlerweile ganz gut dabei, genau.
Ja, erzähl nochmal auf Pangan, was da passiert ist mit der.
Genau, das war eine ganz. So ist eigentlich, Acer, so bin ich von Offline-Coach zum Online-Coach geworden. Es gibt Acer Jacobs, eine der bekanntesten digitalen Nomaden aus Holland. Und die hatten Offline-Coaching bei mir gebucht auf Koh Phangan, Thailand, vor mittlerweile 6 Jahren.
Also ihr wart beide vor Ort.
Genau. Und dann hat sie nach 3-mal trainieren gesagt, ey Bob, finde ich mega geil, kannst du dir vorstellen, mit mir weiter zu trainieren? Und dann sage ich so, wie denn, willst du mich mitnehmen oder was? Und sie so, nee, na so online und so. Sag ich, ne, mag ich nicht. Und sie so, ey, da hat die wirklich gebettelt. Und hat gesagt, bitte Bob, lass uns doch mal probieren. Und dann haben wir trainiert, dann ist sie weitergeflogen nach Japan zum Skifahren und ich saß immer noch in Koh Phangan in der Sonne. Und dann, als wir das zweite Mal trainiert haben, mache ich den Rechner zu und denke so, ey, warte mal ganz kurz. Jetzt habe ich gerade Geld verdient, obwohl und ich bin hier und auf einmal macht es so, bam, wie geil ist das denn? Dann hat die das auf ihrer Facebook-Seite geteilt, dass die jetzt einen neuen Fitnesstrainer hat, der irgendwie sie betreut online und dann kamen die ersten Kundenanfragen und dann ging es plötzlich los, wo ich dachte, Alter, wie geil. Habe ich sofort ein Coaching gebucht. Wie arbeite ich als Online-Fitness-Coach? Was kann ich machen? Und habe sofort da Geld investiert. Wir hatten nicht viel und habe sofort irgendwie versucht, irgendwie zu lernen und so, ne?
Krass. Wie geil das Leben da manchmal spielt, ne? Und du wusstest ja auch gar nicht, wer Esther Jacobs ist im ersten Moment, als du mit ihr trainiert hast, ne?
Und absolut, genau. Das war dann so. Genau. Das unser erstes Training lief so ab, dass wir am Strand waren und dann fängt es an zu regnen und dann sagt sie zu mir, sag mal Bob, kannst du dir vorstellen, das Training zu Ende zu machen in meinem Hotelzimmer? Und ich so, ja, kann ich. Und dann liegt da ein Buch verkehrt rum, ne, auf ihrer Couch und ich setze mich hin, nehme das Buch und es heißt How to Become a Digital Nomad. Acer Jacobs. Und dann sag ich, ach witzig, dann liest du das Buch, willst du auch digitale Nomadin werden, wie wir alle und so. Und sie so, nee, Mann, ich hab's geschrieben. Ich bin schon lange digitale Nomadin. Und ja, da dachte ich so, wie geil ist das denn, ey? Und das waren so, genau, wie der Schicksal so spielt. Richtig, sagst du richtig, genau.
Klar, aber das hast du dann auch im Grunde, in Anführungsstrichen, dir erarbeitet. Weil es gibt ja einmal das Saying so, okay, das ist viel im Leben, hängt mit Glück zusammen. Und das war Glück, dass das genauso passiert ist. Aber am Ende des Tages, sagt der Tony Robbins zum Beispiel, dass Glück immer Opportunity meets Preparation. Also die Opportunity, die kam dann durch die Esther, aber du warst prepared. Ja. Du bist fit, du weißt, wie man Leute trainiert, du hast vorher schon Leute trainiert, du warst willens, dein Leben zu verändern, du wolltest Online-Geld verdienen, ihr habt vorher schon mal investiert in Bloggerkurse und so. Also ihr wart sowas von ready und dann kam diese Opportunity. Dann kommt das Universum und dann gibt es dir auch diese Chancen. Auch wenn das gerade so ein bisschen ein bisschen so wie von so einem Glückskeks klingt, aber bei uns ist es immer wieder so passiert.
Ja, also finde ich mega, genau, schön zusammengefasst, weil wenn du alles vorbereitest und alles einfach dranbleibst, ne, und ist auch bei vielen so, ich habe ja auch bei dir bei der DNX so einen Online-Workshop mal gemacht, wie man als Yoga-Lehrer oder Lehrerin oder Fitnesstrainer online erfolgreich wird, ne, also wo ich mein Wissen quasi schon mal weitergegeben habe. Und das ist so, dass viele anfangen, mega motiviert sind und dann einfach aufhören. Und aber genau darum geht es, dass du einfach sagst, ey, fuck it, ich mache jetzt weiter. Und diese Dranbleiben, das unterscheidet dann halt die von denen, ne? Oder wie siehst du das?
Ja, komplett. Ich sehe es so wie du. Wobei ich auch Leute verstehen kann, die sagen, ich habe mich jetzt so abgemüht. Ja, aber... Ja, es gibt so viele, die sagen, ich mach doch und ich tu doch und es passiert nichts. Und dann denke ich immer so, es ist vielleicht noch nicht genug, auch wenn das viele dann nicht hören wollen. Gerade in der heutigen Zeit mit diesem Manifestier dir deine Millionen, setz dich auf die Couch. Und das ist auch alles super, super kraftvoll um deine Realität im Außen zu verändern durch deine Arbeit im Inneren und dass du meditierst und dass du weißt, was deine Gedanken sind und wie du mit deinen Gedanken arbeiten kannst. Aber am Ende des Tages, also zumindest sehe ich das so, und was uns sehr viel geholfen hat, war am Ende des Tages auch immer noch die Arbeit, die wir reingesteckt haben und die Extrameilen, die wir gegangen sind und walk the talk. Klar ist das cool, auf Seminare zu gehen und die Tony Robbins-Zitate dann alle hoch und runter dreschen zu können. Aber was zählt, ist auf der Straße, dieses Ding auf die Straße zu bringen. Und wir haben gegrindet, wir haben gemacht, wir haben getan, wir haben investiert, wir haben Kurse gemacht, wir haben Sachen probiert, die nicht funktioniert haben. Man kennt ja jetzt davon im Außen nur die ganzen Dinge, die wirklich gut funktioniert haben. Und da bin ich voll bei dir, dieses Dranbleiben. Und ich will es den Leuten dann irgendwie auch nicht ausreden oder so irgendwie zu düster malen, dass es... nur harte Arbeit ist und man überhaupt keinen Spaß mehr im Leben hat, aber so ein Stück weit Commitment und Grinding finde ich, also bei uns war es so, hat irgendwie dazugehört.
Absolut. Und dann, wisst ihr, dann passiert die Magie, wie du sagst, ne? Dann wird es vorwärts gehen, so, ne? Und das ist dann das Schöne. Und wenn ich irgendjemandem was mitgeben kann, ist es wirklich einfach mal zu machen. Und zwar täglich zu machen. Ne? Das ist auch mein Approach im Fitness, ist nicht deine Motivation zählt, sondern dadurch, dass du täglich was tust. Ne? Also immer wieder, Consistency is key, also immer wieder was zu tun und nicht darüber nachzudenken. Und das ist so im Business, das ist so mit deinem Körper, mit der Ernährung, mit deinem Mindset. Und immer wieder die kleinen Schritte, die machen das alles dann aus. Ne? Und das ist das, wenn ich was mitgeben, wenn ich in der Situation sein sollte, irgendwas mitzugeben, dann wäre das. Ne? Consistency is key.
Komplett dieses Compulsive-Effekt oder dieses Compound-Effekt, also dass sich das kumuliert über deine Routinen, dann über Minuten, die du investierst, dann werden das Stunden, irgendwann sind es Tage, wenn man es aneinander reiht, dann sind es Wochen, dann sind es Monate, dann sind Jahre und dann guess what, wie weit du bist, wenn du das dann jahrelang oder jahrzehntelang sogar gemacht hast. Und oft unterschätzen wir ja, was wir so in 3, 5 oder 10 Jahren erreichen können, denken, das ist ja super weit weg. Aber am Ende ist das, gerade mit dem Kind, merkt man das ja, wie schnell die Zeit dann wirklich vergeht. Aber überschätzt, was man innerhalb von einem Jahr erreichen kann. Die meisten wollen ja, oder mittlerweile in einem halben Jahr oder in einem Monat, wollen sie Multimillionär werden und ihr ganzes Leben verändert haben. Das ist eher schwierig. Aber wie du schon sagst, wenn du dranbleibst und dein Leben änderst und Routinen einführst und jeden Tag, what is the next best thing I could do, habe ich mir immer gedacht für mein Business. Auch wenn ich keinen Bock hatte, habe ich gesagt, komm, mach den Rechner auf, was kannst du machen? Kannst du vielleicht schon mal einen Draft anlegen für die E-Mail, auch wenn du keinen Bock hast, heute die E-Mail zu schreiben. Und what is the next best thing? Und das kumuliert und das baut dann über die Jahre auf. Und dann fragt man sich so, krass, wie ist der da hingekommen? Wie bin ich da hingekommen? Und vieles sieht man ja auch gar nicht, im Außen, sondern... Ja, es gibt dann auch immer diese schönen Memes, so wenn du Olympiasieger siehst auf dem Treppchen oder so und die haben dann ihre 10 Minutes of Fame. Aber was man nicht sieht, sind diese wirklich jahrzehntelangen Vorbereitungen und Grinding, bei Wind und Wetter zum Training zu gehen, in der Halle sich einen abzumühen. Oder ich hatte jetzt auch ein Beispiel, ich hatte ja letztens diese Lisa Mertens bei mir auf dem Podcast und gefühlt ist sie von 0 auf 100 mit dem Thema Human Design in Deutschland durchgestartet. Hat jetzt eine riesen Academy aufgebaut. Ja. ist auch bei mir auf dem Podcast, wie gesagt, ist ein sehr inspirierendes Interview. Und ich konnte mich zum Beispiel gar nicht mehr erinnern. Ich war schon mal bei ihr auf dem YouTube-Kanal zum Thema Ernährung auf dem Interview. Aber damals war sie noch relativ klein, in Anführungsstrichen. Aber hat schon gemacht, ja, hat getan, hat Leute eingeladen. Und dann sieht es auf der anderen Seite aus wie so ein Overnight-Success, den es aber sehr, sehr selten gibt. Und meistens steckt jahrelange harte Arbeit dahinter. Immer wieder.
Ich habe das Interview gesehen und Lisa Mesters kenne ich auch noch. Die haben wir schon mal besucht vor 5 oder 6 Jahren bei ihr zu Hause. Ja. Krass. Bei der war ich auch mal im Interview. Da ging es damals noch Körperkunde-Podcast, da ging es um irgendwas Fitness oder so, ne? Und die hat nicht aufgehört. Die hört nicht auf. Und das ist das Schöne. Das ist das, was ich gerade sage, ne? Das unterscheidet die von denen halt, ne? Genau.
Ja. Ja, ja, und mein Bewusstsein war das so voll der Up and Rising Corona-Star. So, die gefühlt irgendwie hat man noch nie was von der gehört und gesehen und auf einmal baut die da so ein Multimillionen-Business auf. Ich denke so, krass, wo kommt die denn jetzt her? So, und dann, ich weiß gar nicht, wie ich drauf gekommen bin. Auf einmal sehe ich dann dieses YouTube-Interview, woran ich mich dann kaum erinnern konnte und schickt ihr das über Telegram. Da meinte ich, ja klar, ihr wart schon mal bei mir quasi im Interview. Das ist ja heftig. Das ist ja heftig, Alter. Das hatte ich echt vergessen.
Ja. Ja, also ich höre dir jetzt auch gerne zu, also die redet auch schöne Sachen, die hat eine tolle Stimme und so, ne, und aber die war auch damals, bis ich bei Robert Gladitz in der Talentschmiede, wie das damals hieß und so, ne, die hat auch nicht aufgehört einfach, ne, also können wir jetzt noch dreimal sagen, aber ich glaube jetzt dann kommt es rüber.
Ich glaube, der Punkt, der kommt jetzt rüber.
Der Punkt kommt rüber.
Ja. Und würdest du sagen, du bist jetzt ein Stück weit irgendwo angekommen, also da, wo du dir das vielleicht mal erträumt hattest, jetzt zu sein? Oder ist es so, dass du immer wieder neue Ideen und Inspirationen hast und Bock hast, dich zu verändern, dein Business zu verändern und weiterzugehen?
Natürlich, Veränderungen und so, aber immer wieder, wenn ich so am Vormittag laufen gehe zum Beispiel, ne, dann kommt so ein unglaubliches Gefühl der Dankbarkeit, wo ich so denke, krass, Mann, Alter, ich hab's. Also das klingt jetzt komisch, ne, aber ich hab's geschafft. Ich kann mir meine Arbeit so einteilen, wie ich möchte. Wir haben ein großes, tolles Wohnmobil gekauft. Wir können leben, wo wir wollen. Ich kann meine Zeit verbringen, mit wem ich will. Ich kann in meinen Körper investieren. Wisst ihr, meine? Also, das ist einfach diese Wertschätzung, finde ich, ein bisschen geiler, als immer nur zu schauen, oh, what's next? Ne? Und deswegen finde ich das so cool, wenn man einfach so ein, sich beides klar macht. Okay, wo will ich hin? Was könnten nächste Schritte sein? Aber auch diese Dankbarkeit mitzunehmen und zu sagen, Alter, wo steht denn gerade? Geil, ich habe Essen, ich habe Trinken, mir jetzt eigentlich total gut. Mhm. Ja. Und wenn ich so auf neue Projekte schiele und so, na klar, habe ich 1000 Ideen. Ne? Das ist immer schön, sich auch mit Leuten auszutauschen, die da ähnlich ticken und so. Das mache ich ganz gerne auch regelmäßig. Dann sind wir einmal im Jahr sind wir in der Karibik und so. Und also, ich lebe schon ein ganz tolles Leben, glaube ich, gerade. Was noch mehr passieren kann, ist, dass ich einfach, wo ich so noch hin will, ist einfach so eine größere Community noch irgendwie abzubilden, ne? Wo man einfach, die Leute über, weiß ich nicht, über Retreats oder so nochmal anders erreichen kann. Weißt du, darauf habe ich nochmal Bock, so. Genau.
Ja, Community ist key. Community ist geil. Es macht mega Bock. Ich finde es gut, dass du das jetzt quasi schon in dein Leben gebracht hast, dieses Innehalten und Reflektieren. Das fällt super vielen Leuten schwer und ehrlich gesagt, auch mir ist das immer schwer gefallen. Gerade wenn man dann so Momentum hat und immer höher, schneller, weiter so und am Ende denkst du so, ach Alter, was war das denn? Was war das denn krasses? So wie nach so einer 4 Tage Party-Journey wachst du da morgens auf und denkst, was ist denn da alles passiert? Anstatt so mal so auf dem Peak kurz innezuhalten, zurückzugucken und zu sagen, geil, Alter, guck mal, das war vor ein paar Jahren mein Traum. Einmal durchatmen, dich selber anerkennen, fällt ja auch vielen schwer, gerade so Heil-Chivan. Finde ich gut, dass ihr das in euer Leben gebracht habt.
Ja, also ist mir mega wichtig so, immer wieder diese kleinen Dankbarkeitsorte zu schaffen und auch wirklich zu leben. Also ist kein Scheiß, ne? Sondern kommt ganz oft sowas beim Laufen oder Radfahren bei mir hoch, wo ich denke, Alter, wie gut geht's mir denn gerade eigentlich, ja? So schön, so klasse, finde ich richtig gut, ja.
Sag mal was zu Portugal. Das ist so ein Hotspot, wo wir selber noch nie am Start waren, der aber gerade immer mehr in unser Feld kommt, gerade jetzt auch mit Family. Da seid ihr ja gerne.
Habe ich jetzt den zweimal den Winter verbracht, also immer Teile davon. Und ja. Portugal finde ich mega spannend und ganz geil, weil das hat so ein bisschen wie sowas wie Little Bali, weißt du? So, das hat so ein bisschen was. Da sind einfach Menschen, die sich gerne um sich kümmern, weißt du? Da gibt's Yoga, da gibt's Breathwork, da gibt's Man Circle, Women Circle, Ecstatic Dance, da gibt's Surfer, da gibt's, also weißt du, so all die Sachen, wo Menschen irgendwie Bock haben, sich in irgendeiner Weise anders sich um sich selbst zu kümmern oder so, ja? Vielleicht kann man das so sagen. Weil zum Beispiel hat Griechenland auch schöne Strände, aber da fehlt einfach die Community, da fehlt die Crowd, ne? Hm. Und in Portugal, gerade im Süden da, wo wir immer sind, da an der Algarve, wisst ihr, da gibt's Bitcoin Circle, da gibt's Business, da gibt's digitale Nomadentreffen, also Breast alles, work. Ja? Also ich finde
Kakao Ceremonies,
alles. Absolut, Sauna, genau, Sensual Touch, alles, ja? Also wirklich viel. Und deswegen fühle ich mich da so wohl und ist preiswert, ne? Also im Winter in Portugal ist einfach geil, ne?
Und nicht zu kalt. Also kann man gut aushalten. Wir waren zum Beispiel auch mal im Winter in Spanien, so Tarifa, mhm. Das war dann eher ein bisschen schattig.
Ist es auch in Portugal, kann es auch werden, ne? Aber du hast einfach mehr Sonnenstunden und einfach ziehst halt ein Pulloverchen an, ne? Aber kannst trotzdem in der Sonne glotzen. Und das finde ich ja wichtig, so, ne? Also mit Kälte habe ich gar nicht so ein Thema, sondern eher mit den Sonnenstunden, ne?
Ja. Was machst du gerade in Deutschland auf der Schwäbischen Alb?
Wir sind jetzt gerade bei Freunden und Ella hat so ein, die hatte mal wieder Bock auf Schule und ist in so einer Art, hat so einen Gastschulplatz in so einer Rudolf-Steiner-Schule. Und ja, da haben wir sie jetzt für einen Monat in der Schule gehabt, weil sie Schreibschrift lernen wollte und so ein bisschen so ein paar Basics. Und dann haben wir gesagt, okay, wir haben Freunde, die haben uns das ermöglicht und jetzt war es jetzt 10 Monate, jetzt ist es um. Jetzt fahren wir zu Car Sundance und dann fahren wir nochmal nach Norden und dann ist ja schon bald wieder Herbst, ne?
Das heißt, wo geht's dann hin im Herbst? Wo wollt ihr hin?
Wieder nach Portugal.
Ah, wieder nach Portugal. Ja, wir müssen mal sehen. Wir haben ja bis jetzt quasi, was haben wir jetzt, Juli, wir haben so bis Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres geplant und können uns vorstellen, dann vielleicht so im Februar, März nach Portugal zu kommen.
Ja, seid dann sehen wir uns da.
Ja? Das wäre cool. Und du siehst den Car Sundance, den siehst du jetzt das erste Mal, Chris?
Nee, Chris fahren wir schon ein paar Mal auf Kopangan, habe ich den getroffen und auf La Palma auch, genau, ja.
Ach geil, und der macht so ein Family-Community-Meetup, ne?
Genau, die Sonnenmatte ist irgendwie so ein Riesen-Meetup mit ganz, ganz viel mehr. Aber er macht kein Programm, sagt er auch immer, ne? Also ich bin hier nicht euer Hampelmann, organisiert euch selbst, macht irgendwas, aber ich mache nichts. So, also sehr fair, sehr angenehm, ne? Und trotzdem cool, ja.
Ja, das finde ich cool, wenn du so fair und offen und transparent kommunizieren kannst. Und ich glaube, das ist auch so key. Ja. So ganz oft im Leben, ich erwische mich auch immer wieder, wenn Dinge mal nicht so laufen, wie ich mir das vorgestellt habe, so, dann denkst du, okay, Moira, woran lag das jetzt eigentlich? Dann so, okay, die Erwartung, Kommunikation. Du hast irgendwie andere Erwartungen gehabt als das, was du kommuniziert hast. Das ist so krass. Also, das ist bei mir so ein Riesending, so ein Riesenthema. Und wenn du das drauf hast.
Und deswegen ist es geil, ne? Wenn man einfach ganz klar sagt, Leute, kümmert euch. Ihr könnt ein schwarzes Brett machen, bildet, macht. Ja. Ich bin mal gespannt, wie es wird. Ja. Ich freue mich drauf, auf jeden Fall.
Und kennst du das? Du gibst vielleicht irgendwas in Auftrag oder arbeitest mit jemandem und du hoffst, dass das dann so ist, aber traust dich nicht zu sagen, wie es dann genau sein soll, um den vielleicht nicht zu kränken oder denkst, das geht noch darüber hinaus, was verabredet war, aber hoffst eigentlich, dass es so ist und wenn es dann nicht so ist, bist du enttäuscht. Dabei bist du ja eigentlich der Trottel, weil du nicht klar kommuniziert hast, was du erwartest oder ob du es haben kannst und dich nicht getraut hast zu fragen.
Ja, ne? Absolut. Ich kenne diesen Trottel auch, ja.
Cool, Mann. Ja, super inspirierend, ey. Ich liebe dich und ich liebe deinen Akzent und auch, was du so in die Welt haust. Du bist auf jeden Fall auch einer der mutigeren Leute, Vielleicht hängt das auch so ein bisschen mit der Vergangenheit zusammen, wo man keinen Fick drauf gegeben hat, was andere über einen denken, oder? Was meinst du, woher
möglich,
kommt das?
Möglich. Also, was es ist, auf jeden Fall liegt es mir am Herzen, dass sich Menschen mehr bewegen und dass die sich selbst heilen können. Und das ist so mein größtes Ding auf dieser Welt. Es wird Zeit, einfach damit rauszugehen, ne?
Ja, komplett. Und was ich meine, ist aber auch so mal so ein bisschen systemkritischere Sachen oder ich meine, was viele auch wissen und denken und fühlen. Aber es gibt einige, die sich das dann nicht trauen, so rauszuhauen, wie du zum Beispiel auf deinen öffentlichen Kanälen oder auch während Corona einfach mal so, ja, so einfach klaren Wein, wie heißt das, reinen Wein einzuschenken, so klare Kante zu zeigen. Das fand ich geil bei dir, das ist super inspirierend gewesen, also danke auch dafür. Ich glaube, das war wichtig für viele Menschen, dass es trotzdem welche gab, die ja, die die Eier hatten, dann ihren Mund aufzumachen und zu sagen, hier läuft irgendwas falsch.
Ja, absolut. Also ich meine, Facebook hat mich ja auch nur 6 Monate gesperrt und dann war ich ja schon wieder da.
Echt? Hast du einen Strike gekriegt?
Ja. Aber so ist es halt, wisst ihr, und ich dachte mir auch so, wisst ihr, mein Großvater, wenn ich den gefragt habe, ey, sag mal, was war da los damals, dann hat der auch gesagt, ne, wir konnten ja nicht. Und ich dachte mir so, okay, ich kann vielleicht, aber ich kann ein bisschen. Ich kann einfach ein bisschen, wisst ihr, so scheiß was, genau. Ja.
Und das hast du auch straight durchgezogen, also hast du kein Trouble gehabt, auch nicht irgendwie innerhalb vom Freundeskreis, oder dass einer gesagt hat, ey, halt mal den Ball ein bisschen flach oder hier wegen unserem Business, was sollen die Leute denken?
Na klar. Also, das hat ja Familien getrennt, das hat ja Freundschaften zertrennt und so, ne? Und bei mir genauso. Aber mein Statement ist da einfach klar und ich bin da mega klar in mir auch, weißt du? Das ist mein Weg und zwing mich nicht, Dinge zu tun, die ich nicht will, basta. Egal, was das ist, der kriegt sofort einen Anti, der kriegt sofort einen weg, wenn du mir sagst, du hast das und das zu tun. Fuck you, ich mach's überhaupt nicht, meine, fahr ich weg, ey, dann melde ich mich ab oder ist ich was. Aber da bin ich sofort auf 180, so, weißt du? Und ja. So habe ich mich gefühlt und das wollte ich nicht. Und das habe ich auch allen gesagt, ja.
Ja, korrekt. Geil, dass dieser Warrior-Spirit in dir drin ist und immer wieder abgerufen werden kann, wenn es drauf ankommt. Und das war, glaube ich, so eine Phase, wo es drauf angekommen ist. Und ich glaube, es gibt viele, so weiß ich auch, die gern mutiger gewesen wären, auch nach außen und denken so, fuck, Alter, da hatte ich mal meine Chance. Ich habe doch genauso gedacht wie die, aber ich habe mich nicht getraut.
Ja,
cool. Absolut. Danke, dass du so vorangehst mit dem, was du tust. Wo können Leute noch mehr über dich erfahren, über Diana? Ihr macht ja auch viel richtig coole Sachen, irgendwie Darmreinigung habe ich gesehen, zum Thema Gesundheit, nicht nur Sport, bei dir Sport. Was ist so die Anlaufstelle? Was kann ich verlinken?
Aerofit.com, die Webseite aerofit.com, aero mit H von Rohkost. Und ansonsten auf dem Telegram-Kanal kann ich dir gerne nochmal den Link schicken. Und ja, das reicht eigentlich. Facebook, Instagram, immer dasselbe, Bob Aerofit. Freut mich auf jeden Fall.
Cool. Verlinke ich alles in den Shownotes. Liebe Grüße an Ella, Diana, den ganzen Clan. Und ich hoffe, wir sehen uns bald mal in Portugal.
Das würde mich sehr freuen. Sonic, ich danke dir für deine Zeit.
Ich danke dir für deine Zeit, Digi. Danke und bis bald.
Bis bald.
Reinhauen. Ciao.